So, dann schlag doch bitte eure Bibel auf. Timotheus, 1. Timotheus, Kapitel 6. Ich lass mal die Verse davor weg, aber da steht was von schädlichen Begierden, welche Menschen in Verderben und Untergang versenken. Dann Vers 11. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der allen Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Er erinnert hier, Paulus erinnert seinen geistlichen Sohn Petrus, Timotheus daran, dass er das gute Bekenntnis bekannt hat vor vielen Zeugen. Und heute Abend will ich sprechen über das Bekenntnis, über das gute Bekenntnis. Das gute Bekenntnis ist was anderes als das Sündenbekenntnis. Das ist auch wichtig, aber hier geht es um das gute Bekenntnis und das hat was zu tun, oder das ist eine wesentliche Hilfe, die Gott uns gibt, um den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Kämpfe den Kampf des Glaubens, ja. Und der Kampf des Glaubens hat ganz viel zu tun mit dem guten Bekenntnis. Was ist das gute Bekenntnis? Nun, er zieht ja die Parallele zu Jesus, ja. Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Die Bibel erklärt die Bibel. So, wenn wir jetzt wüssten, was Jesus vor Pilatus bezeugt hat, dann wüssten wir, was das gute Bekenntnis ist. Ja, macht das Sinn? Ja? Zweimal kommt es hier vor, einmal Timotheus, du hast es gemacht und erinnere dich an Jesus, der hat es gemacht vor Pontius Pilatus. So, dank sei Gott für Querverweise in unserer Bibel und die führen uns dann zu Johannes 18. Und da sehen wir, was das gute Bekenntnis ist. Was wir brauchen, um den Kampf des Glaubens zu kämpfen und natürlich zu gewinnen. Johannes 18. Ich lese mal ab Vers 37. Das ist nämlich der Querverweis, die Bezugsstelle. Da sprach Pilatus zu ihm, zu Jesus, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. So, was tut Jesus vor Pilatus? Was ist das gute Bekenntnis? Er erklärt, wer er ist, er erklärt, was sein Auftrag ist, er erklärt, wozu er überhaupt gekommen ist. Das gute Bekenntnis ist eine Erklärung unserer geistlichen Identität. Das ist, was Jesus getan hat, zum Beispiel hier, aber auch an vielen, vielen anderen Stellen, in seinem Leben. Zum Beispiel wissen wir Lukas 4, er kommt nach Nazareth und was macht er dort? Zitiert dort Jesaja, es ist 61, ja, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen gute Botschaft zu bringen, ja, und all das, was dann kommt, ja, Gefangene freizusetzen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn, und all diese wunderbaren Dinge. Und auch wenn es nur da steht in Lukas 4, dass er das in Nazareth gemacht hat, ich persönlich, aber das ist nicht wichtig, ob du das glaubst oder nicht, ich persönlich glaube, dass an jedem Ort Jesus seinen Dienst so begonnen hat. Er erklärt, wer er ist, er erklärt, was er beabsichtigt zu tun, er erklärt, warum er gekommen ist, was sein Auftrag ist. Und Paulus nennt dieses das gute Bekenntnis. Also das gute Bekenntnis ist zu reden, laut, deutlich, öffentlich zu reden von unserer Identität, von unserem Auftrag, von wer wir wirklich sind. Nicht, ich habe blaue Augen und lange Haare oder irgendwas, sondern aus Gott her. Wer sind wir im Geist? Wie sind wir gemacht? Wofür sind wir gemacht? Was ist unser Auftrag? Ja. Und besonders im Hebräerbrief kommt es dann nochmal wieder, dieses Bekenntnis, Hebräer 3, Vers 1. Dort wird von Jesus gesagt, er ist der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Ja, das bedeutet, er wacht über unser Bekenntnis und er ist der, der das erfüllt, was wir erklären. Er ist der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Und dann wird noch gesagt, Hebräer 4, Vers 14, wir sollen festhalten an unserem Bekenntnis. Wir sollen das Bekenntnis festhalten. Und noch einmal in Hebräer 13, Vers 23, wir sollen das Bekenntnis unwandelbar festhalten. Ja, also das ist noch mehr als festhalten, unwandelbar festhalten. Ja, warum unwandelbar? Weil sehr schnell unser Bekenntnis unter dem Druck der Umstände und der Herausforderungen und der Probleme sich manchmal ändert. Und wir auf einmal Dinge bekennen, die total Müll sind, die nichts zu tun haben mit wer wir wirklich sind. Wir reden von unseren Gefühlen, wir reden von unseren Unfähigkeiten, wir reden von allen möglichen Dingen. Aber das gute Bekenntnis ist zu reden von wie Gott uns sieht und wie Gott uns gemacht hat. Und das brauchen wir unbedingt, das müssen wir üben, das müssen wir lernen, das müssen wir immer wieder zurückkommen. Das brauchen wir, um den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Der Kampf des Glaubens wird wesentlich durch das Bekenntnis geführt. Wir bekennen, ja, nicht irgendwelche Wunschfantasien, sondern geistliche Realitäten. Was sagt Gott? Dieses griechische Wort bekennen oder Bekenntnis bedeutet übersetzt dasselbe sagen wie. Bekennen heißt homologio, dasselbe sagen wie. Wir sagen über uns dasselbe, was Gott über uns sagt. So wie Jesus in dieser Situation, wo er mit Leichtigkeit hätte irgendwie sich rausreden können. Ja, er wusste, wenn er das so klar sagt, das macht die Sache nicht einfacher, sondern das macht alles noch viel schwieriger. Ja, aber er hat sein Bekenntnis festgehalten. Er hat einfach treu seine Identität, seinen Auftrag bekannt. Und das ist, was wir tun sollen. Unter allen Umständen. Das Gleichnis vom Sämann redet davon, dass um des Wortes willen, also das wir aufgenommen haben, kommt Bedrängnis. Wir nehmen das Wort auf, wir bejahen es, sind erstmal begeistert und dann kommt Bedrängnis. Wir müssen einen Preis dafür bezahlen. Ja? Und da sind Leute, die wissen nicht, wie man den Kampf des Glaubens kämpft und unter der Bedrängnis fallen sie ab. Sie bleiben nicht bei dem, was sie empfangen haben, was sie behalten haben oder was ihnen gegeben wurde. Sie halten es nicht fest. Und wir sollen unser Bekenntnis aufrechterhalten, unser Bekenntnis festhalten. Ja. Das Wort Gottes wirkt sein Werk in uns, wenn wir es nicht nur innerlich bejahen, sondern wenn wir es bekennen. 2. Korinther 4, 13, da wir denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Wenn wir glauben, müssen wir reden. Wenn wir wirklich glauben, müssen wir reden. Damit das wirksam wird, damit die Kraft sich entfaltet, müssen wir reden. Und zwar das richtige Reden, nicht irgendwas. Und viele Male sind wir geneigt, unsere Gefühle zu artikulieren und die stehen oftmals in Widerspruch mit geistlichen Realitäten. Und indem wir das tun, indem wir uns auf die Ebene unserer Gefühle begeben und unsere Gefühle artikulieren, statt Wahrheit zu artikulieren, entmachten wir das Wort Gottes. Also wir gehen nach vorne und dann rudern wir wieder zurück. Ja? Und wir sollen das Bekenntnis unwandelbar festhalten. Jetzt lass uns zu Jakobus gehen, auch wenn er das Wort nicht so benutzt, sehen wir dort dieses absolut grundlegende geistliche Prinzip. Ich lese mal ab Vers 11, Jakobus 1, ab Vers 11. Deshalb legt alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit ab und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Man kann also das Wort, das Gott schon eingepflanzt hat, abstoßen. Aber wir sollen es aufnehmen. Das Jakobus 1, 21. Was habe ich gesagt? Nee, sorry. Ihr müsst alles prüfen, was ich sage. Ja? Habt ihr geprüft? Sehr gut. Und für falsch empfunden, das war gut. 21. Das eingepflanzte Wort aufnehmen. Ja? Also nachdem es eingepflanzt ist, müssen wir immer noch etwas damit tun. Und wir sollen es aufnehmen. Ja? Und jetzt wird erklärt, jetzt kommt noch eine schöne Beschreibung, was das Wort in uns tun will und kann, dass eure Seelen zu retten vermag. Das Wort Gottes, das schon eingepflanzt wurde, kann unsere Seele retten. Das heißt, in die Segnungen hineinbringen, die Gott für uns hat. Gott hat Segnungen für die Seele, Gott hat Segnungen für den Körper. Ja. Und die Seele soll die Segnungen, die Christus erworben hat auf Golgatha, erleben und genießen. Und das geschieht durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat die Kraft, unsere Seelen zu retten. Und Jakobus fährt fort, jetzt müsst ihr nur noch wissen, wie ihr mit dem Wort kooperiert, damit das Wort in euch sein Werk tun kann. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und ist nicht ein Täter, der gleicht einem Mann. Jetzt wird erklärt, was es heißt, ein Täter des Wortes zu sein. Und ein Täter des Wortes ist nicht, was viele Christen denken, wir gehen raus und tun gute Taten, helfen der Oma über die Straße oder machen irgendwelche anderen guten Werke oder spenden mal was ans Rote Kreuz oder irgendwie so etwas. Täter des Wortes ist nicht zuallererst gemäß dem Wort zu handeln, sondern mit dem Wort zu handeln. Und das wird hier jetzt beschrieben. Jetzt wird beschrieben, was ein Täter des Wortes ist. Ja, es wird ein Negativbeispiel gebracht, der nicht Täter ist, sondern nur Hörer ist. Wie ist der? Der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Warum? Weil er nur kurz, hier heißt es ja ein Mann, hier steht nicht ein Mensch oder eine Frau, ein Mann, ja, der guckt nur kurz in den Spiegel, zack, zack, und dann geht er weg, fertig. Hier steht nicht eine Frau, ja, dieses Wort Gottes ist sehr genau, ja, ja. Der Mann guckt nur schnell rein, stimmt schon und weg. Ja? Und er hat vergessen, wie er beschaffen war. Jetzt kommt das Gegenteil von diesem Vorgang, ja, der im Natürlichen nicht weiter tragisch ist. Ja? Ob du jetzt vergisst, ob dein Scheitel rechts oder links ist oder ob die Haare alle richtig sind oder so, ist nicht so dramatisch im Natürlichen. Aber im geistlichen Leben ist es absolut dramatisch. Ja. Wer in das vollkommene Gesetz der Freiheit, jetzt wird also das Gegenteil beschrieben und gleich ausgelegt. Der Spiegel ist das Wort Gottes. Der Spiegel ist das vollkommene Gesetz der Freiheit. Was tut man in einem Spiegel? Man schaut rein, um zu sehen, wie man aussieht. Das Wort Gottes ist ein Spiegel und wenn du richtig mit dem Wort Gottes umgehst, entdeckst du im Wort deine Identität. Und das ist absolut fundamental. Weil unser Bild von uns selbst bestimmt unser Leben. Das Bild, das wir haben. Und jeder hat ein Bild von sich. Und jedem wurde in der Erziehung und meistens auf sehr unschöne Art und Weise ein bestimmtes und auf jeden Fall verkehrtes Bild von sich selbst beigebracht. Und dieses Bild bleibt da drinnen, auch wenn du 90 Jahre alt wirst. Und es wird dein Leben prägen. Und du lebst nach diesem Bild, das du hast. Das Leben, das äußerliche Leben, gestaltet sich nach dem Bild, das man von sich selber hat. Unser Leben, sagt die Bibel, kommt aus unserem Herzen. Behüte dein Herz mit allem Fleisch, Sprüche 4, 23. Denn daraus kommt dein Leben. Dein Leben kommt aus deinem Herzen. So viele Gläubige denken, ihr Leben kommt aus den Umständen. Und sie sehnen sich nach besseren Umständen, besseren Ehemann, bessere Ehefrau, bessere Kinder, bessere Gemeinde, besseres Gehalt oder besseres dies und besseres das und so jenes. Und merken gar nicht, dass sie damit genauso heidnisch denken und leben wie alle anderen Ungläubigen. Unser Leben kommt nicht aus den Umständen, unser Leben kommt aus unserem eigenen Herzen. Und niemand zum Beispiel, ja, der also sich selber ablehnt oder hasst oder sich selber nicht ausstehen kann, kann ein glückliches Leben führen. Niemand, der überzeugt ist, er verdient, abgelehnt zu werden, kann ein erfülltes, schönes Leben führen. Ja, er kann sich anstrengen, so viel er will. Er kann Menschen um sich haben, die ihn so lieb haben, wie es überhaupt nur geht. Er ist nicht in der Lage, diese Liebe anzunehmen. Und kann sogar getäuscht werden von seinen eigenen Ideen und denkt, die mögen mich alle nicht und die lehnen mich ab und in Wirklichkeit bin ich gar nicht willkommen hier. Und die Gemeinden sind voll von Menschen, die da sitzen und das Gefühl haben, keiner mag mich. Gefrustete, enttäuschte, leere Menschen, die belogen werden, aber keine Ahnung haben, dass sie belogen werden, weil dieses Bild da drin immer noch das alte, zerstörerische Bild ist. Und das Wort Gottes unter anderem, nicht nur, aber unter anderem, ist uns gegeben, um dieses alte, zerstörerische, verkehrte Bild zu erneuern. Denn man kann so schrecklich sein, wie man will, man kann so hässlich sein, wie man will, man kann so verabscheuungswürdig sein, wie man will, seitdem man Christ ist. Mindestens vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist ist man geliebt. So, die Gewissheit, keiner mag mich, ist eine Lüge. Aber wenn sie nicht zerstört wird, lebt sie munter weiter und wirkt sich aus. Ja. Und wenn wir dieses Geheimnis begreifen, oder es ist ja nichts Neues, was ich euch erzähle, das habt ihr schon x-mal gehört, aber ich erinnere euch daran, ja, weil ich in der Vorbereitung empfunden habe, dass ich diese Sache nochmal betonen soll. Ja. Wenn wir das beherzigen, ja, und darin fleißig sind, dann werden wir durch das Wort Gottes die restlichen Anteile eines falschen Bildes über uns selber in uns zerstören und ersetzen durch das richtige Bild. Nämlich, was ist das richtige Bild? Das ist, wie Gott dich sieht, wie Gott dich gemacht hat. Wir sind ja eine neue Schöpfung. Und wir haben Eigenschaften und Qualitäten und da sind Dinge mit uns jetzt, die wir kaum erahnen. Aber wenn diese Dinge, die Gott uns gegeben hat, mit denen er uns ausgestattet hat, wenn die eine Realität werden in uns, nicht für Gott, die sind eine Realität, bloß in uns lebt was anderes als die Realität. Wenn diese Dinge anfangen, in uns eine Realität zu werden, ändert sich unser ganzes Leben, weil unser Leben kommt aus unserem Herzen. Und wenn wir diese eine simple Wahrheit verstanden haben, unsere größte Not ist, dass diese herrlichen, wunderbaren Dinge, die Gott über uns sagt, noch nicht voll wirksam in uns leben. Ja. Wie viele Gläubige denken, ihr Problem ist, Gott mag sie nicht und Gott will sie nicht segnen und Gott hat mit ihnen Probleme und Gott hält sie auf Distanz und alle sind geliebt, nur mich erträgt er gerade so. Ja? Jemand hat mal gesagt, also die Leute sind so schnell ins Boxhorn zu jagen, da könnte einer kommen und könnte sagen, ich habe einen prophetischen Eindruck hier im Saal, sind zwei Menschen, also die kann der Herr absolut nicht ausstehen. Viele Leute würden sagen, okay, und wer ist der andere? Verstehst du? Hast du verstanden? Hier sind zwei Menschen, die kann der Herr nicht ausstehen. Und viele Leute fangen an zu überlegen, okay, wer ist der Zweite? Unser Problem ist, dass diese herrlichen, wunderbaren Dinge, ja, von denen die Bibel redet, wie Gott uns sieht, wie Gott über uns fühlt, was wir für ihn sind, dass das in uns viel zu wenig Realität hat. Das ist unser Problem. Und wenn wir das verstanden haben, werden wir motiviert sein und sagen, okay, ich verbringe Zeit, ich schaue in den Spiegel, ich werde nicht dieses Bild verblassen lassen, sondern ich werde darum kämpfen, dass dieses Bild in mir hell strahlt und die entscheidende, prägende Kraft wird in meinem Leben. Wenn das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist. Das Wort Gottes wird hier genannt als das vollkommene Gesetz der Freiheit. Ja? Bleiben wir bei dem Thema Ablehnung und Annahme. Wenn ich davon erfüllt bin, Gott mag mich, ich bin akzeptiert bei ihm, leide ich nicht mehr darunter, dass es Menschen gibt, die mich ablehnen. Weil die Liebe vom Vater ist stärker als die Ablehnung von Tausenden von Menschen. Das ist viel, viel wichtiger. Sein Lob, seine Bejahung ist wichtiger, als was Menschen über mich sagen. So, wir kommen in die Freiheit. Ja, und sind nicht mehr Sklaven und müssen nicht irgendwie uns anpassen oder nett sein oder irgendwie versuchen, alles zu tun, damit der oder die mich mögen. Wir sind frei. Wir sind Sklaven, wenn wir versuchen, Menschen dazu zu bringen, uns zu mögen. Wir sollen sie mögen, aber nicht dazu, sie bringen uns zu mögen. Das ist eine mühsame Geschichte. Es wird immer Menschen geben, die dich nicht mögen, wenn du in der Wahrheit bist. Immer. Und unsere Aufgabe ist nicht, alle davon zu überzeugen, dass wir doch nett sind, dass wir doch lieb sind, dass wir doch liebenswert sind und doch bitte, bitte sollen sie uns irgendwie nett behandeln. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist ein elendes Sklavendasein. Und wenn die Liebe Gottes uns erfüllt, die Gewissheit seiner Bejahung, er ist für mich, er sagt, gut gemacht, mein Sohn, gut gemacht, meine Tochter, ich bin mit dir, lass die anderen reden, ich bin mit dir. Wenn das in uns lebt, wir sind frei. Wir sind frei. Ja? So, deswegen heißt es hier, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Ja? Das Wort Gottes ist das vollkommene Gesetz der Freiheit. Da findest du deine Identität. Wenn du deine Identität findest und behältst, kommst du in die Freiheit. Von irgendwas, Freiheit von irgendwas. Das kann Magersucht sein, das kann Drogen sein, das kann Depression sein, das kann irgendetwas sein, das spielt keine Rolle. Die Wahrheit macht frei. Aber nur die Wahrheit, die ihre Kraft in uns entfaltet, nicht die Wahrheit, die im zusammengeklappten, eingestoppten Buch auf dem Nachttisch ruht, sondern die in uns lebt, die eine lebendige, saftige, lebensspendende Kraft in uns ist. Und ob das die Wahrheit tun darf für uns, hängt nicht von der Wahrheit ab, hängt nicht vom Heiligen Geist ab, hängt von uns ab. Wir müssen hineinschauen und dabei bleiben. Hineinschauen und dabei bleiben. Ja? Jesus sagt, wenn ihr in meinen Worten bleibt, dann bringt ihr Frucht. Bleiben in der Wahrheit, bleiben in seinem Wort. Dann geschieht es, dann fangen an Dinge zu passieren. Es braucht eine Weile und es braucht auf unserer Seite eine gewisse Beharrlichkeit und einen gewissen Aufwand an Energie und an Entschiedenheit und an Fleiß, dass das Wort Gottes in uns bleibt. Aber wenn es in uns bleibt, dann entfaltet es seine Kraft. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann seid ihr meine Jünger, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Alles fängt an mit Bleiben. Es fängt an mit Bleiben und endet mit Befreiung. Ja. Und davon redet Jakobus und er sagt, das ist ein Spiegel. Und du musst wissen, wer du bist in Gott. Was heißt es, dass Gott dein Gott ist? Was heißt es, dass du eine neue Schöpfung bist? Ja, was bedeutet das überhaupt? So viele Gläubige kämpfen einen verzweifelten Kampf gegen sündige Gewohnheiten, weil sie nie gesehen haben, was die neue Geburt ist. Weil sie nie verstanden haben, was da in ihnen passiert ist. Ohne die neue Geburt zu verstehen, kann man nicht Sieg erleben über Sünde. Man kann nicht sündige Gewohnheiten wirklich ablegen. So, derjenige, der hineinschaut und dabei bleibt, der ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes. Der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn aber jemand meint, er diene Gott, er redet immer noch vom gleichen Thema, und zügelt nicht seine Zunge, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Hier ist der Zusammenhang zwischen Herz und Zunge. Das Bild ist im Herzen. Und er warnt uns davor, wenn wir nicht unsere Zunge zügeln, ja, dann wird unsere Zunge die Tendenz haben, falsche Eindrücke, falsche Gefühle, falsche Wahrnehmungen in Worte zu fassen. Und damit ketten wir uns immer wieder neu an die alten Geschichten von Niederlage, von Versagen, von ich bin nichts, ich kann nichts, ich hab nichts und mit mir geht nicht und mit mir wird nicht, die anderen ja, aber ich nicht. Ja, wir etablieren die alten Gefängnisse, aus denen wir eigentlich befreit worden sind, indem wir dieser Versuchung nachgeben, ja, gefühlsmäßige Beschreibungen, die wir ganz real fühlen. Ja, wenn jemand Ablehnung fühlt, diese Ablehnung, die er fühlt, fühlt er ganz real. Das bildet er nicht ein. Diese Ablehnung fühlt er ganz real. Aber faktisch gesehen von Gott ist eine Lüge. Ja, oder er beschreibt, was er bis jetzt immer getan hat. Er war ein Versager und er kann nichts und er ist nichts und er wird nichts. Ja, aber das Wort Gottes sagt was ganz anderes. Er ist eine neue Schöpfung. Ja, und wie David, der ein Meister in dieser ganzen Geschichte mit Bekennen ist. Ja, er erklärt seine Identität. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, wenn die Feinde mich umringen, ich werde trotzdem vertrauensvoll sein. Ja, er spricht permanent diese Sprache des Glaubens. Ja. Und das ist das gute Bekenntnis. Wir erklären, wer wir sind in Gott, wie Gott zu uns ist und was wir durch die neue Geburt sind. Ja. Wer wir sind, was wir haben, was wir können. Ja. Und wenn wir nicht bei der Wahrheit bleiben, sondern gefühlsmäßige Eindrücke über uns in Worte fassen, dann zügeln wir nicht unsere Zunge und wir betrügen unser Herz. Also das heißt, unser Herz ist wie ein Blatt Papier. Man kann darauf schreiben, was man will. Und wie schreibt man? Durch Reden. Durch unsere Worte schreiben wir. Wie es der Psalmist sagt, ja, dass seine Zunge ist der Griffel. Wir schreiben auf unser Herz durch unsere Zunge. Und wenn wir da verkehrte Dinge bekennen und erklären, und hör mal, was typische Versagertypen, was die über sich reden, hör mal an, was die für Worte über sich sagen. Da kannst du nur sagen, wenn du das wirklich hier verstanden hast, red nur weiter so und es wird so weitergehen. Du hast keine Chance, aus diesem Niederlagenleben, aus diesem Opferleben rauszukommen. Ja? Menschen, die schlimme Dinge erlebt haben, die Opfer geworden sind. Ja? Wenn du sie reden hörst, sie reden immer davon, von den mächtigen Umständen, denen sie ausgeliefert sind, und sie reden wie ein Opfer. Aber was immer gewesen ist in unserem Leben, wir sind nicht Opfer, sondern wir gestalten jetzt unser Leben. Das ist, was die Bibel sagt. Wir gestalten unser Leben. Es ist nicht, irgendwann wird Gott mich segnen, sondern lerne ich mit ihm zu kooperieren, dann übernehme ich Verantwortung und ich gestalte mein Leben. Und wenn mir mein Leben nicht gefällt, ich könnte mir ein besseres gestalten. Es dauert eine Weile, aber es funktioniert. Es funktioniert. Lass uns zu Jakobus Kapitel 3 gehen. Kennt ihr alles, ich weiß. Aber irgendwie ist es dran, das nochmal so zu betonen. Ich lese mal die ganze Passage von Kapitel 3. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. So, hier ist ein Zusammenhang zwischen Körper und Zunge. Und Zunge zügeln. Und jetzt finden wir drei interessante Bilder, wie die menschliche Zunge oder die Fähigkeit eben zu reden verglichen wird. Und das sind sehr, sehr einfache, sehr eindrucksvolle Bilder, die alle das gleiche Element in sich haben oder dieselbe Aussage haben. Erst wird die Zunge verglichen mit den Zäumen, die den Pferden in die Mäuler gelegt werden. Und warum tut man das? Damit sie uns gehorchen, Vers 3. Und indem wir das tun, indem wir in dieses Zaum, das ist einfach so ein Metalldings, was sie ins Maul kriegen, und dann kann man rechts und links ist dann das, wie heißt das, Trense oder wie heißt das Teil? Und dann zieht man rechts, dann geht der Gaul rechts rum, man zieht links, dann geht er links rum, weil ihn das hier ein bisschen wehtut und er möchte den Schmerz ausgleichen, also bewegt er sich nach da und gibt nach. Ja, mit so einem kleinen Metallstück kann man so einen großen Gaul lenken. Das ist, was er hier sagt. Achtet auf die Größenverhältnisse. Kleines Metallstück, großer Gaul. Ja, man zieht ein bisschen und der große Gaul, was würde das für Mühe machen? Der Gaul will links gehen und du würdest von hinten am Hintern schieben und ihn versuchen, nach rechts zu drehen. Ja, könntest du gar nicht. Aber du ziehst ein bisschen an diesem Metallding und der große Gaul gehorcht dir. Ja, ein Kind könnte das tun. Ja, aber versuch mal als erwachsener Mann einen Gaul zu schieben. Ja, wenn der nach links will und du schiebst ihn nach rechts, der geht nach links, ja, weil der Pferdestärken hat, mindestens eine. Ja. Siehe auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben werden, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt. Achte jetzt drauf, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge. Es gibt einen Steuermann und der hat ein Trachten, der hat eine Absicht und er lenkt mit dem kleinen Ruder ein großes Schiff. Wenn du schon mal in der Werft ein Schiff gesehen hast, dann weißt du, das Ruder ist im gemessen an dem ganzen Schiffsrumpf ein relativ kleines Teil am Ende. Und es hat die Macht, dieses riesige Schiff zu lenken. Und wiederum, so ist die Zunge. Ja. Und das dritte Bild ist das Feuer. Ja. Ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Ich habe eine ganz besondere persönliche Beziehung zu dieser Passage, weil ich als Kind einmal in einem trockenen Sommerwald mit Streichhölzer gespielt habe, mit meinem Kumpel, und wir haben einen Wald in Brand gesteckt. Mit einem kleinen Streichholz haben wir einen Wald. Gut, heute, später bin ich mal da vorbeigefahren, das ist ein Waldstück, das sind vielleicht irgendwie 100 mal 80 Meter oder so, aber als Kind ist das ein Wald, ja, wenn du da drin bist. Ja. Und wir haben einen ganzen Wald in Brand gesteckt und viele Leute vom Dorf kamen, um zu löschen. Ja. Mit einem Streichholz haben wir einen Wald, weil es ein Kiefernwald war und es war alles zundertrocken, trockenes Gras und das ging hoch wie nix und der ganze Wald stand in Flammen. Und viele Leute aus dem Dorf kamen und haben gelöscht. Und das Ende von dem ganzen Ding war, nachher brannte ein Feuer auf meinem Hintern. Ja? Weil rauskam, wer es gewesen ist, ja? So das Feuer hatte noch eine längere Wirkung. Der Wald war schon gelöscht und mein Hintern brannte, weil ich so eine Tracht Prügel gekriegt habe für dieses Zeug. So, da habe ich eine besondere Beziehung zu diesem Bibelvers und ich weiß, ja, dass ein kleines Feuer einen großen Wald anzünden kann. Ich weiß, dass die Bibel wahr ist. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als Derjenige, der den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Vers 8, die Zunge kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Aber was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Ja? Und Erlösung ist ganz stark auch Erlösung von dem Zwang, zerstörerisch negativ reden zu müssen. Über uns und über andere. Wir sind erlöst davon. Und wir müssen das wissen und wir müssen lernen, unsere Zunge zu zügeln. Und wir sprechen das, was Gott sagt. Homologio. Wir sagen genau dasselbe, was er sagt. So, was sagt er über dich? Du bist geliebt, du bist fähig, du bist imstande zu überwinden, du kannst aus Verwirrung und Durcheinander rauskommen, du kannst aus Schwachheit in Stärke kommen, du kannst lernen, deine Dinge anders zu machen, du kannst dich verändern, du kannst charakterliche Durchbrüche erleben, du kannst Veränderung erleben, ja. Egal was passiert ist, wir sind nicht festgelegt durch das, was passiert ist, sondern wir sind festgelegt oder legen uns selber fest durch das, was wir jetzt daraus machen mit unseren Worten. Und es ist in den letzten Jahren eine riesige Seuche geworden im Volke Gottes, irgendwie Verletzung und Missbrauch irgendwie zu pflegen und zu kultivieren. Und die Leute viele Male reden so, ja, ich bin verletzt worden. Deswegen kannst du von mir nicht verlangen, dass ich tue, was die Bibel sagt. Ich muss erst heile werden. Und dann kann ich tun, was die Bibel sagt. Die Logik der Bibel ist genau andersrum. Tu, was die Bibel sagt, und du wirst heile werden. Als sie aber hingingen, wurden sie geheilt. Ja? Die biblischen Anweisungen, heute Morgen, weißt du nicht, haben wir über Lobpreis gesprochen und überwinden. Deswegen waren wir heute Abend so peppig. Ja? Weil wir ein bisschen das uns zu Herzen genommen haben. Ja? Die biblischen Anweisungen sind alles Therapieanweisungen, die alle immer den Zusatz haben im Geist, tu das und du wirst gesund werden, tu das und ich werde dich segnen. Ja? Weil wir uns demütigen, wir demütigen unseren Verstand. Unser Verstand sagt, ich bin schwach, ich muss erst stark werden und dann kann ich Sieg haben. Die Bibel sagt, aus Schwachheit zu Stärke gekommen. Im Kampf stark geworden. Wir sagen, hey, ich muss erst stark werden, dann kann ich kämpfen. Die Bibel sagt, im Kampf wirst du stark. Ja. So, wenn wir Gottes Wort glauben und dann tun, demütigen wir uns. Und dem Demütigen gibt er Gnade. Er gibt dem Demütigen Gnade. Ja. So, die biblischen Anweisungen sind uns gegeben, nicht als eine zusätzliche Last zu dem allen Schlimmen, was schon passiert ist, sondern als Ausweg. Und wenn du manchmal Gläubige reden hörst, sie denken irgendwie, Gott ist grausam und statt dass Gott sie tröstet, gibt er ihnen noch Gebote. Und sie begreifen überhaupt nicht, die Gebote sind der Weg zur Heilung, sind der Weg rauszukommen aus den alten Geschichten. Ja. So, es ist egal, natürlich, wenn jemand schlimme Dinge erlebt hat, es ist schlimm, ja, aber es ist nicht so wichtig, wo wir herkommen und was wir alles mitgemacht haben. Es ist wichtig, was tun wir jetzt damit? Wie gehen wir jetzt von da weiter? Das ist entscheidend. Und wenn du Menschen siehst, die über Jahre und Jahrzehnte um sich drehen, sie schauen immer zurück. Und manche tragen das wie eine heilige Monstranz vor sich her. Ich bin verletzt worden. Hey, die Wahrheit ist, wir sind alle verletzt worden. Auf unterschiedliche Art und Weise. Und niemand ist so verletzt worden wie du, natürlich. Ja? Aber wir sind alle verletzt worden. Und für jeden war es schlimm. Und keiner weiß, wie schlimm es für den anderen war, weil wir nicht in den anderen Schuhen laufen und in der anderen Haut stecken. Und das spielt auch keine Rolle, ob du mehr verletzt wurdest als ich und ob dein Schmerz größer war als mich, als meiner. Meiner war schlimm genug. Danke, es hat gereicht. Ja? So, wir sind alle verletzt worden, aber wir sind alle unterwegs in Richtung Heilung und Normalität. Ja? Und wenn wir nur endlich begreifen, das Maß der Wiederherstellung und der Heilung bestimmt nicht Gott, sondern wir. Wir müssen etwas tun. Ja? Und viele haben ein seltsames Verständnis. Irgendwann muss doch Gott mal das Gebet der vielen Leute und die vielen Handauflegungen, muss er doch mal hören und dann muss doch endlich mal was bei mir passieren. Ja? Wir gestalten unsere Zukunft. Wir bringen ein neues Leben hervor mit der Kraft des Heiligen Geistes und mit dem Wort Gottes. Ja. Und wir haben ein Steuerruder und das Schiff geht dahin, wohin das Trachten des Steuermanns will. So, wenn du sagst, ich will in den Segen, ich will in den Erfolg, ich will in die Klarheit, ich will in den Sieg, ich will in die Freiheit. Wunderbar. Das ist dein Trachten. Jetzt sieh zu, dass du mit deiner Zunge dein Herz nicht betrügst. Ja, du hast gesagt, du willst dahin. Okay, dann bleib dabei. Dann bleib bei dem Bekenntnis und änders nicht und jammer und jaule, ja, aber es geht nicht. Und wahrscheinlich sind bei mir noch Bindungen, vielleicht noch Dämonen und dies und das. Und wir haben tausend Gründe, warum Gott in unserem Leben nicht tun wird, was er versprochen hat. Ja. Und es gibt eine Art, sich mit Problemen zu beschäftigen, die kettet uns immer mehr an die Probleme. Ja. Und wir nehmen das Steuerruder, wir legen das um und dann bleiben wir dabei. Und wir reden die Sprache Gottes. Wir reden die Sprache von wir können, weil Gott uns stark gemacht hat. Weil wir erlöst worden sind, weil wir befreit worden sind vom Wandel nach Väterweise. Wir sind befreit. Vielleicht kommst du aus einer Familie, wo eine Generation nach der anderen Alkoholiker waren. Du bist befreit vom Wandel nach Väterweise. Oder die waren alle Kinderschänder oder die waren alle kriminell. Jeder männliche Familienmitglied war im Gefängnis oder irgendwas. Egal. Wir sind befreit vom Wandel nach Väterweise. Wir müssen nicht wiederholen, was die vorigen Generationen gemacht haben. Alle in deiner Familie waren geschieden. Ja, du wirst es nicht sein. Ja. Oder was weiß ich, sind vorzeitig gestorben oder dies oder das oder jenes. Das spielt alles keine Rolle. Wir sind erlöst aus diesen Dingen, weil wir eine neue Schöpfung sind. Und davon müssen wir reden. Und wir müssen aufpassen, besonders in den Tagen, wo es uns schlecht geht. Was erklären wir da über uns? Was sagen wir da? Und da ist eine Riesenversuchung, auf das Niveau der Erfahrung zurückzufallen und wieder das zu wiederholen, was wir schon seit Jahren und Jahrzehnten über uns meinen zu wissen. Und deswegen heißt es, wir müssen aufpassen, wir müssen unsere Zunge zügeln, sonst betrügen wir unser Herz. Durch unseren Missbrauch der Zunge betrügen wir unser Herz. Also das Herz ist wie passiv, es ist beschreibbar. Du kannst da die Wahrheit draufschreiben oder du kannst die Lügen, die da schon vorher drauf geschrieben worden sind, noch bestärken. Du entscheidest. Und wenn du sagst, Wahrheit ist besser als Lüge, okay, dann lerne, konsequent zu sein. Und wir alle lernen das. Und wir brauchen einander und brauchen mal Leute, die sagen, hey, was bekennst du jetzt hier wieder für ein Zeug? Was ist denn das? Das ist doch dein früheres Leben. Das ist doch nicht das Neue. Das ist doch nicht das, wozu Gott dich gemacht hat und was du eigentlich haben willst. Ja? Um unsere Zunge zu zügeln, brauchen wir Menschen, die uns stoppen und die uns korrigieren und die uns helfen. Dass wir statt fluchen, segnen. Ja, damit das aufhört, wie es hier am Ende von dieser wunderbaren Passage heißt, ja, dass aus dem Mund Fluch und Segen kommt. Ja, aber aus einer Quelle, es kommt auch nicht beides gleichzeitig oder abwechselnd, sondern nur das eine. Entweder es ist eine bittere Quelle, kommt bitteres Wasser, oder es ist eine gute Quelle, dann kommt gutes Wasser. Und so soll es auch bei uns sein. Ja. Dass wenn wir uns entschieden haben für den Segen, für die Freiheit, für die Wahrheit, dann reden wir das. Wir reden das, was Gott über uns sagt. Wir können rauskommen. Wir müssen nicht das momentane Versagen leugnen. Aber wir können sagen, wir haben die Weichen gestellt und wir kommen da raus. Gott ist mit mir. Ich lerne, ich wachse. Ja? Und jeder von uns, denke ich, kann das sagen. Du bist heute in einem besseren Zustand als vor 10 Jahren, oder? Gibt es irgendjemanden, der sagt, nee, vor 10 Jahren war ich viel besser drauf? Nee, ich glaube, jeder von uns kann das sagen. Hey, wir sind heute besser drauf. Es ist besser, mit uns zu leben. Wir sind angenehmer, wir sind milder, wir sind freundlicher, wir sind sauberer. Wir sind mehr Christusähnlich als vor ein paar Jahren. So, und das wird so weitergehen. Nächstes Jahr werden wir besser sein. Ja? Und in 5 Jahren noch besser. Wir haben das Ruder umgelegt und je konsequenter wir jetzt dabei bleiben, ja, und nicht einen Zickzackkurs fahren, ja, umso mehr werden wir Fortschritte machen, ja. Und noch etwas ist bei dem Bild mit dem Steuerruder, ja. Das kannst du sehen, neulich haben wir nochmal den Film Titanic gesehen, ja. Du kannst bei einem großen Schiff das Ruder umlegen. Es dauert Kilometer, bis das Schiff anfängt, vorne sich zu neigen. Weil das Schiff, die Trägheit der Masse, fährt einfach geradeaus. Und es braucht lange Zeit, bis 1-2 Kilometer, bis das Ruder endlich genug Kraft hat, oder ich weiß auch nicht genau, wie man es ausdrücken soll, bis die Wirkung des neu eingestellten Ruders greift. So, man legt das Ruder um, hat Steuerbord. Steuerbord ist rechts oder links? Rechts. Ihr seid hier Flachländer, aber wir kommen vom Meer. Steuerbord ist rechts, kann man sich merken. Steuer kommt ein R vor, rechts. Backbord ist links, weil da ist ein L drin. Nee, da ist kein L drin, aber... aber mit Steuerbord funktioniert das. Okay?
Backbord ist chinesisch.
So, wir haben das Ruder umgelegt. Und weil wir wissen, dass wir das Ruder umgelegt haben, und wenn wir nicht genau wissen, in welche Richtung haben wir es gelegt, müssen wir nochmal hören, was aus unserem Mund kommt. Ja? So, wenn da die Worte des Segens, des Sieges, der Zuversicht, der Hoffnung rauskommen, dann wissen wir, wir haben das Ruder umgelegt. Und das heißt, wir können gewiss sein, das Schiff wird diesen Kurs nehmen. Es dauert nur eine Weile, bis vorne das sich neigt und diesen Kurs geht. Ja? Und der Captain, der das Kommando gibt zu dem Typen, der da am Steuerrad ist, der gibt das Kommando, hat Steuerbord, ja. Und dann reißt er das rum, ja. Und der Captain nach einer Minute sagt nicht, ich habe gesagt, hat Steuerbord, warum fährst du nicht, hat Steuerbord? Der weiß, ich habe den Befehl gegeben, der wurde umgesetzt und es dauert einen Moment, bis das Schiff vorne sich neigt. Es dauert. Ja, und wir haben manchmal jahrzehntelang den Kurs des Fluches gefahren, ja, und dann nehmen wir ein bisschen Bibel auf, aber nicht richtig konsequent und denken schon, jetzt muss irgendwie der Durchbruch kommen. Nein, wir müssen nur konsequent das tun, was die Bibel sagt, das gute Bekenntnis unwandelbar festhalten und das Schiff wird sich neigen und wir werden einen neuen Kurs fahren. Wir müssen nicht ungeduldig sein und gucken, was ist da los und warum funktioniert es nicht, warum neigt sich das Schiff nicht. Wir gucken nur, haben wir das Ruder umgelegt. Fertig. Das ist es. Ja. Ist das gut? Das ist, wenn wir das begreifen, wir haben unsere Zukunft in der Hand. Das ist nicht, wird Gott mich segnen, werde ich nochmal bessere Tage sehen. Hey, alles, was wir brauchen für ein gutes Leben, ist uns durch das Kreuz gegeben. Jetzt liegt es an uns, wie viel wir davon nehmen und umsetzen. Gott hat gute Gedanken über uns. Gott hat Gedanken des Segens, des Friedens, der Freiheit, der Fülle und des Erfolges für uns. Das ist seine Gesinnung für uns. Ja. Und damit müssen wir jetzt übereinstimmen. Wir legen das Ruder um und wir halten das gute Bekenntnis unwandelbar fest. Und das heißt, gerade in Zeiten, wo alles nach dem Gegenteil aussieht, und solche Zeiten gibt es immer wieder mal, ja, dürfen wir nicht resignieren, dürfen nicht aus Enttäuschung die Disziplin unserer Zunge nachlassen. Wir müssen unsere Zunge zügeln. Und je mehr wir das glauben, ich steuere mein Leben durch meine Zunge, die ich in Übereinstimmung mit Gottes Wahrheit und mit Gottes Verheißungen und Gottes Aussagen einfach halte, ja, umso mehr wird das Leben einfach in diese Richtung gehen, ja. Es liegt an uns. Ja, wir bewahren unser Herz, weil aus unserem Herzen kommt unser Leben. Und indem wir die Zunge zügeln, hören wir auf, unser Herz zu betrügen. Ja. Und man betrügt sein Herz, wenn man sagt, ich glaube an Gott, ich diene Gott, und dann redet man die Sprache des Versagens, der Niederlage, der Hoffnungslosigkeit. Ich kann nicht und mir wird nicht und alle anderen ja, aber ich nicht und Gott hört meine Gebete nicht. Und dieses ganze Zeug, was wir manchmal reden oder andere reden hören, ja, es, bei Gott ist kein Ansehen der Person. Gott wird mit dir und mit mir so umgehen, wie es hier beschrieben ist. So ist Gott, fertig, aus. Und dabei bleibe ich, das erkläre ich, das sage ich ihm, das sage ich dem Teufel und das sage ich Menschen. Das ist das Bekenntnis. Ich bekenne, wer mein Gott ist. Ich bekenne, was er vorhat. Ich bekenne, wozu ich gemacht bin. Ich bekenne, was seine Gedanken sind, seine Absichten sind und ich bleibe dabei. Ja. Und dann werden wir sehen, wie wir Bereiche, mit denen wir lange Zeit gekämpft haben, hinter uns lassen können und können in die Freiheit kommen. Ja. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Teenie gesprochen, der über lange Jahre tief drin ist in Pornografie. Und ich habe ihm diese Dinge erklärt. Und bevor ich ihm diese Dinge erklärt habe und er über sein Leben gesprochen hat, er hat nur negativ gesprochen und er war von einem überzeugt, diese Sünde ist zu mächtig und er kann nicht und er ist hilflos, er ist schwach und die Sünde ist stark. Und die Bibel sagt was anderes, die Macht der Sünde ist gebrochen, Christus in uns ist stark. Ja? Bevor man das erlebt, muss man das glauben und muss man das reden und muss man das bekennen. Ja? Und was viele Menschen tun wollen, die wollen die Freiheit sehen und dann wollen sie davon reden, dass Christus die Sünde überwunden hat. Das ist genau andersrum. Ja, wir bekennen die Wahrheit und das macht unser Herz fest und unser Herz wird immer mehr erfüllt sein, das zu glauben. Und weil wir es glauben, werden wir es leben. Ja, wir glauben und darum reden wir. Wir reden. So, da ist Raum genug für, wenn es dir wirklich elend geht, dein Herz vor Gott auszuschütten. Da ist Raum genug da. Aber wenn du das studierst in dem Psalmen, es endet mit einer positiven Aussage. Aber du Gott, du wirst und am Ende werde ich doch und so weiter. Ja. Aber was wir nicht tun dürfen, unseren elenden Zustand immer und immer, immer wieder auszubreiten vor Menschen. Wir müssen erklären vor Menschen, was mit uns los ist. Wir sind noch nicht vollkommen, aber wir sind unterwegs und wir sind heute besser drauf als vor einem Jahr und Gott ist mit uns und wir werden es schaffen und wir werden rauskommen. Ja, da muss Zuversicht, Gewissheit in deine Worte kommen über dich selbst, weil Gott voller Hoffnung ist. Gott sitzt nicht im Himmel und sagt, ja, meine Güte, wenn ich gewusst hätte, dass es mal so ein Menschenkind gibt, da hätte ich ja nie solche Verheißungen geschrieben. Ja. Wie kann man das jetzt noch ändern? Ich bin ja der Gott, der nicht ändert, was aus seinem Mund gegangen ist. Was mache ich denn jetzt nur? Ja? Hier haben wir einen solchen Fall. Das ist ja in der ganzen Seelsorgegeschichte der letzten tausende Jahre nicht vorgekommen. Was machen wir denn jetzt? Gott hat doch Hoffnung. Wenn Gott Hoffnung hat, dann äußert er auch die Hoffnung. Und weil er Hoffnung hat, haben wir auch Hoffnung. Ja? Wir können sagen, wir haben hier noch Schwierigkeiten, aber wir kommen raus, wir machen Fortschritte, Gott ist mit uns, wir werden mit unserem Gott über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich. In dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wenn du das erstmal anfängst zu sehen, du siehst, die ganze Bibel ist voll von dieser Art von Sprache. Ja? So, das ist, was auf meinem Herzen war. Bin schon fertig. Was ich nochmal euch in Erinnerung bringen wollte. Ja. Mich motiviert das und ich hoffe, dass es euch auch erinnert und wie Petrus das sagt, eure lautere Gesinnung weckt. Ja. Und dass wir sagen, ja, das wollen wir tun. Wir wollen auf unsere Zunge achten. Ja. Und wir wollen auch den anderen Raum geben, weil sie uns lieb haben, auf unsere Zunge zu achten. Dass die mal sagen können, hey, hör mal, das meinst du jetzt nicht ernst, ne? Das lass mal schnell sein, komm. Wir kennen dich anders, wir wissen, was Gott über dich sagt. Hör auf mit dem Zeug. Ja? Komm wieder zur Wahrheit. Betrüg nicht dein Herz. Ja? Wir zügeln unsere Zunge. Und so schreiben wir das wahre Bild, das Gott über uns hat, auf unser Herz. Und daraus kommt das neue und gesegnete Leben. Okay.